Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Heute habe ich zu Gast Timo Landener. Er ist bei Körber Leiter Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit. Wir beide haben uns über das Thema Zukunftsforschung oder Gedanken über Zukunft in der Logistik kennengelernt und darüber wollen wir heute auch sprechen. Er ist aber auch Podcast-Host vom Podcast Das Gleiche in Grün mit über 60 Episoden und deswegen natürlich für mich auch eine Herausforderung, dass ich hier als Podcast-Host gute Fragen stelle. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Max.
Sehr schön. Bevor wir später in die inhaltlichen Details gehen, würde ich gerne mal von dir wissen, wenn du sagst, du beschreibst dich als Zukunftsforscher oder als Mensch, der sich über die Zukunft Gedanken macht, wie machst du denn das in deinem heutigen Job? Was ist da dein Antrieb und wie gehst du das an?
Also ich bitte vielleicht mal erstmal vorab, ich bezeichne mich mittlerweile ganz gerne als Hobby-Zukunftsforscher. Ich bin kein Gelernter, der das irgendwie an der Universität oder sowas gelernt hat, sondern ich habe einfach irgendwann mal für mich den Bedarf gesehen, dass wir das in der Logistik eigentlich zu wenig machen. Die meisten, die ich kennengelernt habe, sind Konsumenten von den bekannten Trendradaren, ob es jetzt der von DHL ist oder der von DB Schenker oder von DB SIS in dem Fall. Oder von mir aus auch von anderen Instituten, die halt Trendreports halt machen. Die meisten konsumieren das und machen sich nicht weiterführende Gedanken dazu. Und das ist, glaube ich, auch der Irrglaube dabei oder der Fehler, zumindest wie ich ihn wahrgenommen habe. Und irgendwann habe ich damit angefangen, weil ich das eh schon immer gemacht habe. Also ich bin in diesem Innovationsbereich schon seit 10 Jahren tätig. Also ich hatte da immer einen großen Bezugspunkt zu und irgendwann habe ich angefangen, die Trends halt weiterzudenken und auch ein bisschen von anderen Perspektiven halt zu analysieren. Und das ist halt der Punkt, wo dann die Hobby-Zukunftsforschung halt greift. Aus diesen Trends dann halt Szenarien zu malen mit Möglichkeiten und Handlungsräumen, die über den reinen Trend halt hinausgehen. Und das ist das, was ich eigentlich biete und versuche dann darüber auch eine Plattform zu schaffen, um Diskussionen über etwaige Entwicklung halt irgendwie zu machen, weil das halte ich für extrem wichtig in der Zukunftsforschung. Also nicht die Extrapolation von irgendwelchen Sachen, sondern eben auch die inhaltliche Auseinandersetzung damit.
Und wie sieht das dann konkret aus? Also Beispiel ist, du kriegst 3 Trendreports. Was machst du mit denen oder schaust du die gar nicht an? Oder also ich frage deswegen, weil ich beschäftige mich ja in der Regel ja mit Ludwig Meister und irgendwie, was wir alles so machen können, aber bin halt neugierig und möchte schon gerne irgendwie auch wissen, was auch langfristige Trends sind und wie man was kombinieren kann. Deswegen will ich da natürlich ein bisschen in deinen, sage ich jetzt mal, Werkzeugkoffer gucken.
Also erstmal möchte ich eine Sache noch vorwegnehmen. Also natürlich ist es nicht so, dass sich jedes Unternehmen dieser Welt Zukunftsforschung leisten sollte und auch kann man davon ab. Ne? Also es ist eine ganz eigene Disziplin und in der Regel machen das auch größere Unternehmen, die haben dann eigene Abteilungen dafür und so weiter und so fort. Für kleinere mittelständische Unternehmen muss das nicht unbedingt zwangsläufig sein. Das ist implizit, geht das eigentlich immer einher mit der Vorstellung des Geschäftsführers. Mhm. Der ist dann in dem Fall der Zukunftsforscher. Jetzt zu deiner Frage, wie ich das mache. Also ja klar, konsumiere ich natürlich auch Trends, Trendreports, wie auch immer. Die weiterführende Thematik ist aber, das halt einzubetten in die eigene Geschäftswelt. Also da, wo ich jetzt tätig bin, in dem Kontext, in der Firma, in dem ich tätig bin. Und dann Szenarien aufzumalen, was dieser Trend eigentlich welche Auswirkungen er hat oder haben könnte, um dann mögliche Zukunftsräume aufzumachen, die auch mit Wahrscheinlichkeiten versehen wären, die aber auch ausverhandelt werden müssen. Ne? Nur weil ich etwas für wahrscheinlich halte, heißt es nicht, dass ich auch Recht habe oder es gibt ja noch andere Perspektiven, sondern das muss halt am besten in einer Plattform, ich meine keine Softwareplattform, sondern eben an der Diskussion ausverhandelt werden. Und daraus leiten sich dann Zukunftsbilder ab, auf die man halt eine Wette platziert, mehr oder weniger. Und daraus könnte dann, und das ist dann der weiterführende Schritt eben, könnten dann Innovationen halt entstehen, die diese oder die darauf innovieren, an dieser Zukunft zu partizipieren.
Okay, also das heißt, auf Körber jetzt zum Beispiel bezogen, gibt es 3 mögliche Zukunftsszenarien, beispielsweise irgendwie zum Thema AGVs oder Materialfluss innerbetrieblich oder wie auch immer, sage ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Und dann ergänzt du das mit, sage ich mal, 3-4 Szenarien, was wahrscheinlich ist, was mögliche Entwicklungen sind. Und dann versucht ihr in die Richtung auch, sag ich mal, strategisch euch zu entwickeln? Oder
genau.
Wo greift es dann auch wieder zusammen?
Genau, jetzt, ich versuche das jetzt allgemeiner zu beschreiben, weil ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Körber und diese Vorarbeit von Trendthemen, die ist schon getan worden, bevor ich halt da war. Mhm. Das heißt, es gibt bei Körber heißt es das R-Programm, das ist ein Akronym, das steht für Automation, Intelligence und Regenerative und dahinter verbergen sich 12 Subthemen. Jeweils 4 zugeordnet zu den Oberthemen, auf die sich Körber technologisch committet für die nächsten 10 Jahre. Mhm. Das heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, ne? Zu einem gewissen Grad natürlich schon, ne? Aber es gibt halt geopolitische Veränderungen oder eben auch technologische Veränderungen, die in den nächsten 10 Jahren natürlich auch irgendwo greifen können. Das heißt, es ist mehr so ein iterativer Folgeprozess, zu gucken, sind diese Themen dann immer noch relevant.
Und ja, wenn muss nicht, man anpassen im Zweifelfall.
Dann musst du das anpassen, ganz genau. Jetzt gibt es aber die weiterführende Fragestellung, wenn das Technologien sind, die in Zukunft halt Relevanz haben könnten, dann gibt es ja innerhalb des Themas ja auch gewisse Wahrscheinlichkeiten. Machen wir es mal plastisch, der Humanoid als Trendthema. Wie wahrscheinlich ist das, dass der Humanoid im nächsten Jahr oder in diesem Jahr relativ massentauglich eingesetzt wird? So kann man über die Wahrscheinlichkeiten halt philosophieren, werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal machen. Oder aber das andere Szenario ist, jetzt momentan ist noch viel Feldforschung, viel testen, machen, tun, da ist ein gewisser Hype dahinter, gar keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit liegt eher bei in 5 Jahren oder von mir aus in 10 Jahren. Und daraus kann man dann wiederum ableiten, was bedeutet das denn für uns zum heutigen Zeitpunkt? Sollen wir noch warten? Müssen wir da rein investieren oder was auch immer? Und das sind genau diese inhaltlichen Auseinandersetzungen damit.
Okay, also das heißt, die Entscheidung muss nicht unbedingt sein, ich glaube daran, ich gehe hier ganz vorne steil in der Hype-Kurve, sondern dann auch mit deinen Szenarien, die du entwickelst, kann die bewusste Entscheidung sein, nein, mit so einem Thema warten wir auch noch 3 Jahre. Ja. Und das muss man aber dann trotzdem jährlich bewerten. Aber es geht nicht nur unbedingt jetzt, sage ich mal, um Ja, Nein, sondern vielleicht auch wirklich ein bewusstes nach hinten schieben.
Ganz genau. Das ist auch eine strategische Entscheidung dann daraus. Das heißt nicht, dass das Thema tot ist oder was auch immer, sondern es ist wirklich, dass es dann was ausgefochten werden muss. Ne? Das ist auch die große Aufgabe bei Innovation, diese Innovationsthemen auf der Zeitschiene zu platzieren. Ne? Das ist immer eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Ich sage immer, keiner kann in die Zukunft halt voraussehen. Ich kann halt nur Potenziale darlegen und das mit Wahrscheinlichkeiten ausverhandeln, mit vielen Stakeholdern, wie auch immer. Die große Kunst bei Innovation ist halt, den richtigen Zeitpunkt dafür zu erkennen, wann es denn jetzt wirklich Sinn macht, da rein zu investieren.
Ja. Okay, also über die Humanoiden sprechen wir nachher noch. Okay. Ich würde aber gerne nochmal schnell ein bisschen reingucken, wo holst du dir denn heute Inspiration oder was sind Channels, die man verfolgen kann, wo du der Meinung bist, da entstehen oder da sind irgendwie spannende Themen?
Meine Standardantwort in der Hinsicht ist, branchenfremd zu gucken. Mhm. Ich bin selber jetzt kein Erfinder oder sehr begabt darin, mir neue Ideen halt auszudenken. Das, was ich aber gegebenenfalls sehr gut kann, so möchte ich es mal formulieren, ist halt Emergenzphänomene zu schaffen. Und diese Inspiration hole ich mir sehr intensiv auf beispielsweise Events, die nicht meiner Branche halt entsprechen. Also wenn ich jetzt in ein paar Wochen ist die Logimat, da werde ich definitiv sehr wenig inspiriert sein. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Logimat, sondern es ist einfach die Branche, in der wir halt leben. Wenn ich aber branchenfremd irgendwo gucke, eine Baubranche beispielsweise, weil die auch mit Regulatorik schon sehr, sehr viel machen mussten in der Vergangenheit, kann man sich schon angucken, wow, was bedeutet das denn eigentlich für eine Branche, wenn die mit dem digitalen Produktpass halt hantieren müssen. Mhm. Etwas, was auch unsere Branche halt erfahren wird und darüber kann man sich sehr gut inspirieren lassen. Also branchenfremd ist immer so meine Standardantwort an der Stelle. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, viel zu lesen. Ich glaube, das ist meine größte Inspirationsquelle schlechthin und ich kann jetzt mittlerweile über 20 Jahre intensives Lesen, kann ich halt wirklich auf einen tiefen Fundus von Ideen halt zurückgreifen, die jetzt gar nicht in Büchern beschrieben werden, darauf will ich gar nicht hinaus. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Buch lese und daraus entsteht eine Idee im Sinne von technologischer Art oder was auch immer, sondern daraus speise ich im Grunde genommen diese Zukunftsszenarien. Ich bin habe sehr viele Bücher gelesen von Soziologen. Das hat überhaupt nichts mit unserer Branche zu tun, aber es zeigt gesellschaftliche Entwicklung.
Trends praktisch, ja.
Ganz genau. Und zeigt auch so ein Stück weit, wenn so Trends halt aufkommen, Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, den Quick-Commerce-Bereich, wenn der halt aufgekommen ist in der Pandemie, dann hatte ich halt relativ starke Meinung schon dazu aus der soziologischen Schiene, weil ich dazu Bücher gelesen habe. Nicht zum Quick-Commerce, sondern einfach Bedürfnisse des Menschen und so weiter und so fort. Und daraus leitet sich dann irgendwie ab, so eine 15-Minuten-Belieferung. Ich weiß nicht, ob das so ein menschlicher Bedarf ist. Ne? Also klar, stand ich schon mal am Kochherd und habe vergessen, Tomaten zu kaufen. So. Also musste ich halt schnell Tomaten halt besorgen. Aber so als Spielerei auch, ja. Aber ist das ein nachhaltiger, jetzt nicht im Sinne der Umwelt, sondern im Sinne der Ökonomie, ist das ein nachhaltiger Geschäftsbereich, weil damit ein gesellschaftlicher Bedarf gedeckt wird? Ich glaube eher weniger. Und das habe ich tatsächlich dann irgendwo als Fundus aus vielen, vielen Quellen, vielen Büchern mir angelesen an der Stelle.
Und tatsächlich ist es so, dass ich wahrscheinlich dann sogar zu branchennah unterwegs bin. Ich vergleiche es jetzt einfach mit den Themen, die ich halt so konsumiere, weil ich ja relativ konkret meistens irgendwie Problemlösungen versuche zu recherchieren und ähnliches. Was ich ab und zu gemacht habe, ist, dass ich halt praktisch ja schon auch in andere Branchen, also wir haben viel uns auch abgeguckt vom B2C-E-Commerce. Das ist jetzt ja nicht wahnsinnig weit weg von uns, aber es sind auch Menschen, die einkaufen. Da konnte man schon viel auch übertragen und da war B2B halt einfach 10 Jahre hinten dran. Deswegen war es auch nicht so kompliziert. Deswegen haben wir das ganz gut hingekriegt. Ja. Tatsächlich andere Branchen, das mache ich nicht so aktiv, aber das verstehe ich. Also das kann einen Vorteil haben. Tatsächlich, also ich habe beim Lesen das Problem, dass ich mir die Sachen halt, also ich lese sie, aber wie gut behalte ich sie mir und kann sie abrufen? Ja. Wie kriegst du das gut hin?
Ja, gut, habe ich eine Methode gefunden, die ist ultra alt aus meiner Schulzeit. All das, was ich interessant finde oder generell, was ich gelernt habe, schreibe ich auf tatsächlich. Ne? Jetzt nicht super intensiv, wie ich es früher in der Schule gemacht habe, sondern meine Methode, das ist jetzt ein bisschen kleiner Fremdscham dabei, wenn ich das erzähle, aber ich presse das halt immer in PowerPoint-Folie, weil ich das einfach vor 20 Jahren begonnen habe, das ist der einzige Grund, und versuche dann meine Gedanken zu sortieren auf dieser Folie. Es ist keine Slideshow oder was immer, ich nenne das immer Enzyklopädie. Und da über dieses Auseinandersetzen und das Aufschreiben und das Clustern der Informationen lerne ich dann halt dadurch. Es ist wie früher in der Schule, wenn du dir Spickzettel gemacht hast, dann brauchtest du den Spickzettel später nicht, weil du über das Aufschreiben halt gelernt hast.
Das heißt, über die Auseinandersetzung, Strukturierung kannst du es dann behalten und dann kannst du es vielleicht auch in der Diskussion um so einen Quick-Commerce rausholen.
Genau, und das ist so der Punkt dabei. Ich will noch einen Punkt machen, bevor wir gleich ein bisschen ins Detail gehen, weil das ist mir ganz wichtig, wenn es um Zukunftsforschung geht. Das ist so eine Herzensaussage. Hoffentlich dann auch inspirierend für alle Menschen, die jetzt zuhören. Warum ich das jedem ans Herz lege. Man muss jetzt keine eigene Zukunftsforschungsabteilung haben, die haben wir jetzt auch nicht. Ich mache das ja als Hobby so nebenbei. Aber warum man diese Disziplin ins Unternehmen integrieren sollte, und das sei es auch nur einmal im Jahr, dass man halt sich frei macht und über Zukunft halt nachdenkt, ist in dem Moment, wo ich halt Zukunftsszenarien halt aufmale. Erstmal muss man wissen, das ist ein Privileg, das können nicht viele Menschen. Also man braucht eine innere Sicherheit, eine äußere Sicherheit natürlich auch, man braucht einen gewissen Wohlstand. Also Menschen, die in Armut leben, können das nicht. Die können halt nur einen Tag in die Zukunft halt gucken, weil sie halt gucken müssen, dass sie halt Nahrung haben. Und man braucht auch politische Systeme, also keine Verfolgung und was auch immer alles. Man sagt so 20-25% der Menschheit kann das überhaupt nur, Zukunftsszenarien halt kreieren. In dem Moment, wo ich das tue und das auch inhaltlich debattiere, mache ich halt Handlungsräume auf. Was bedeutet das denn für uns dann als Firma, als Individuum, gegebenenfalls sogar auch als Nation? Also wenn man das auf die politische Ebene halt hochhieft. In dem Moment mache ich Handlungsräume auf. Und Handlungsräume haben einen Vorteil, in dem Moment, wo ich das aufmache und selber darüber überlege, was bedeutet das für mich und wie kann ich an dieser Zukunft partizipieren, suggeriert das eine Kontrolle über meine eigene Zukunft. Und da kriege ich etwas, und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die können da sehr stark mit resonieren, ich kriege da etwas Freihaus mit, was total fehlt bei uns in der Gesellschaft, als Individuum, wie auch eben ein Unternehmen teilweise oder eben auch als Nation, und das ist Optimismus. Mhm. Und das ist eine der größten Benefits, die daraus entstehen, meiner Meinung nach.
Okay, also da rennst du bei mir gerade offene Türen ein. Vielleicht schaffen wir es zum Ende raus hin, dass wir noch ein Zukunftsthema besprechen, das mich gerade umtreibt. Das hat aber tatsächlich mit der Logistik nur zum Teil was zu tun. Aber Thema Optimismus, muss ich ehrlich sagen, fällt mir aktuell schwer. weil einfach die weltwirtschaftliche Lage so brutal ist und auch so unbeständig und ist echt nicht einfach. Mhm. Optimismus ist aber einfach sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Und dementsprechend, das gefällt mir gut. Da werde ich später nochmal drauf einsteigen. Also, du hast vorher schon über die Humanoiden gesprochen. Mhm. Mich würde jetzt mal, ohne dass ich hier rumunke, würde mich mal deine Meinung interessieren, wie da der aktuelle Stand ist und was vielleicht das optimistische, also über den Einsatzzweck, das optimistische Zukunftsszenario ist. Wie siehst du das?
Also erstmal, ich werde die Frage so anfangen. Ich werde ja auch oft gefragt, was ist so der nächste, sorry für das Wort, heiße Scheiß. Das ist immer so das, was mir immer so entgegengeschwappt wird als Fragestellung. Der nächste heiße Scheiß in der Logistik. Was ist der nächste heiße Take an Technologien? Und ich glaube, seit 6, 7 Jahren, ich habe mal ein Interview gegeben vor wirklich 4 oder 5 Jahren, wie so meine Einsicht der Dinge ist, die hohe Disruptionskraft, die ich sehe, liegt, damals habe ich noch Android gesagt, weil das Wort Humanoid gab es noch gar nicht, liegt in dieser Robotik. Ich habe das nicht auf eine Zeitschiene halt gesetzt, weil das kann ich nicht, aber wenn ich mir rein überlege, welche disruptive Kraft dahinter steckt, dann ist es der humanoide Roboter. Also ich sehe da eine sehr hohe disruptive Kraft. Ich weiß, es gibt auch einige Menschen, die haben eine etwas gegenteiligere Meinung, aber die müssen wir jetzt mal ausdifferenzieren, weil ich bin in der Hinsicht auch ein Stück weit schizophren, weil wir müssen es auch auf der Zeitschiene einordnen, weil du auch jetzt nach dem Status gefragt hast. Also grundsätzlich, ich bin der Meinung, das hat eine extrem hohe disruptive Kraft. Nicht nur im logistischen Bereich, sondern eben auch in Fabriken, wo die halt Aufgaben halt durchführen können. Ich bin ein bisschen skeptischer im privaten Bereich. Da sehe ich jetzt nicht so den Bedarf, aber das mag auch vielleicht persönlicher Natur sein, das weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so intensiv drüber nachgedacht, aber mindestens mal in Fabriken und in Logistik sehe ich da eine hohe disruptive Kraft. Auch das kann man auch über Zeitschiene mal einordnen, kann ich auch gleich mal machen, wenn ich noch dran denke. Mhm. Wie ist der Status? Also es ist super beeindruckend, wenn man die Videos verfolgt, was die Roboter heute können und wie sie sich entwickeln. Also wenn man mal so ein paar Videos und ein paar Hersteller halt verfolgt, wenn die ein Video heute veröffentlichen, was in einem Monat halt veröffentlicht wird, was sie in dem Bereich halt gelernt haben. Muss auch immer wieder sich zurückholen und sagen, das sind Videos. Ne? Ja. Also da kann eine Menge mitgemacht worden sein. Ich habe aber auch schon selber Humanoide im Einsatz gesehen. Also es ist nicht alles fake. Ne? Also ich würde aber auch nie sagen, alles ist real. Das kann ich auch nicht sagen. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt so etwas, das nennt sich die anthropomorphe Falle. Nur weil wir sehen, dass so ein Humanoid Flickflacks machen kann, auf ein Skateboard, habe ich auch schon gesehen, auf ein Skateboard fahren kann oder ein Fahrrad fahren kann oder Kung Fu oder was auch immer. Das sind alles Dinge, bis auf Skateboarding, was ich nicht kann. Denken wir sofort, die können ja alles. Nee, das können sie halt eben nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, man soll nicht in diese anthropomorphe Falle halt reinlaufen. Der Status ist ein bisschen mehr hinten, als der Hype-Train suggeriert. Das ist erstmal meine Botschaft. Ich kann das nicht und sehr schwierig auf der Zeitschiene setzen. Sind die jetzt schon einsetzbar in 2026, 2027 oder erst in 2030? Und zwar in einem betriebswirtschaftlich vertretbaren Rahmen. Kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Ich habe da eine gewisse Skepsis. Ich glaube aber, wenn man die Zeitschienen halt wegnimmt, die haben eine sehr, sehr hohe disruptive Kraft.
Okay, also inhaltlich kann ich dir das auch zustimmen. Ich persönlich glaube, aber das ist ja leidlich besprochen, auch Social Media rauf und runter, dass es für viele Anwendungen viel günstigere, bessere Lösungen gibt. Also darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Ich glaube auch, also disruptiv ist das Ganze, weil es halt, wenn das funktioniert, sehr flexibel einsetzbar ist. Ich persönlich glaube, dass wir, also jeder, der mit mir wetten will, ob er in nächstes Jahr sich eine Haushaltshilfe zu Hause hinstellt, sage ich no way, weil es einfach die nicht kontrollierten Rahmenbedingungen schon noch brutal viel fehlt, also aus meiner Sicht. Aber das ist wahrscheinlich auch aus als Hobby-Zukunftsforschungsperspektive darf man auch nicht den Fehler machen, dass man mit der Lerngeschwindigkeit, die letzten 5 Jahre waren, das nach vorne raus extrapoliert.
Genau. Ich kann das auch von der folgenden Seite halt betrachten, wenn wir uns die einzelnen Komponenten, ich sage jetzt mal einfach Komponenten des Humanoiden halt angucken, brechen wir es mal runter. Wir haben Kamera-Vision-Systeme zum Sehen, wir haben natürlich das Gehirn, im weitesten Sinne AI, man sagt ja auch, ein Roboter ist Embodied AI. Wir haben Batterie, ne, was so ein bisschen der Energielieferant ist für diesen Humanoid. Wir haben Beine, wir haben Hände. Sechstes habe ich jetzt gerade vergessen. Aber machen wir mal die fünf. Dann sind die meisten Komponenten schon relativ gut fortgeschritten. Mhm. Ich denke im Bereich AI, jetzt im Arbeitskontext. Ne? Da mache ich mir jetzt auf der Zeitschiene jetzt nicht so Gedanken, dass wir da noch 10 Jahre bräuchten oder sowas. Genauso bei Kamera, da sind wir auch schon ziemlich weit fortgeschritten, meiner Meinung nach. Auch bei Batterien. Ne? Es gibt ja auch viele, die sagen, wow, das Batterie, wie lange hält die Batterie oder was auch immer, da mache ich mir gar keine Gedanken. Da sind so exponentielle Entwicklungssprünge bei der Batterie selbst und man kann auch den Ladeprozess entkoppeln vom Roboter. Ne? Der tauscht dann halt selber die Batterien, also ist alles kein Thema. Beine sind für mich auch kein Thema. Das ist auch mal so die Glaubensfrage, Bein oder doch dann Rollen unten drunter, also Räder. Das hängt für mich vom Use Case halt irgendwie ab. Aber Beine sind ganz interessant, wenn man jetzt mal wirklich auf die Beine halt geht. Boston Dynamics als eine der führenden Firmen in dem Bereich, die haben 15 Jahre, sagt man so, gebraucht, um überhaupt diese Geschicklichkeit der Beine hinzubekommen, wie sie die heute haben. Mhm. Also, dass man auf unwegbarem Gelände laufen kann, dass die halt eben auch diese Flickflacks machen können und was auch immer alles. Da sind die, also bei Beinen ist die Geschicklichkeit schon sehr gut. Was ganz hinten dran ist, man sagt so auf Babyniveau, sind halt die Hände. Das ist halt, man nennt das auch Dexterity Gap, das ist die große, große Lücke, die geschlossen werden muss. Und die Hände sind noch komplexer, als es die Beine tatsächlich sind. Ne? Wir haben 27 Freiheitsgrade in den Händen. Wir machen auch Temperaturfühlung und auch Sensorik mehr oder weniger, ne? um Druck auszuüben. Da sind so viele feine Sachen dabei. Da sind die Roboter ganz, 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 ganz noch hinten dran. Ich sage jetzt nicht, dass das 15 Jahre dauert. Aber es wird definitiv noch einiges an Zeit dauern. Ein großer Pluspunkt verglichen zu von vor 15 Jahren ist, dass wir vieles von dem auch in der digitalen Welt abbilden können. Nicht alles. Der Roboter kann nicht, wie es ChatGPT beispielsweise konnte, nur über das Internet mehr oder weniger halt lernen. Das wird nicht funktionieren, weil der Roboter als solches, der muss halt die Räumlichkeit lernen und was auch immer alles. Aber trotzdem kann da auch einiges dort simuliert werden, auch mit Physik mittlerweile, sodass diese Zeit von 15 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gebraucht wird. Da können wir halt wesentlich schneller mit sein, aber es wird definitiv noch Zeit dauern.
So. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht nicht die Zukunftsthematik, aber mein Eindruck ist, dass sich die Robotikbranche zum Teil keinen Gefallen tut, weil sie sich jetzt da so drauf konzentrieren, weil es halt irgendwie geil ausschaut, sondern die sollten eher sich darum bemühen, dass sie ihre Hardskills, die sie heute schon haben, irgendwie noch verbessern. Und vielleicht wird dadurch das Ergebnis, das man erreichen könnte, sogar verschlechtert. Also wie siehst du das?
Ja, ich habe die These, derjenige, der die Greifthematik so menschenähnlich wie möglich macht. Und menschenähnlich heißt jetzt nicht von der physischen Seite her, sondern tatsächlich von der Performance-Seite her. Derjenige löst erstmal die komplette Robotik-Problematik in Anführungszeichen. Wie ich gerade schon sagte, die anderen Komponenten, die haben schon so ein gewisses Niveau in einer Arbeitsumgebung, menschenähnlich zu sein. Das große Problem ist halt tatsächlich, wenn es um die Flexibilität der Hand geht. Und derjenige, der das als erstes löst, das ist derjenige, der Game Changer sein wird in der Industrie. Also ich sehe das ein bisschen, wenn man das mal auseinander dividiert, Humanoide, Trendthema, gar keine Frage, und werden ihren Einsatzgebiet auch haben. Aber der heilige Gral ist halt die Hand. Das ist die absolut der heilige Gral, der gelöst werden soll.
Also ich merke das selbst halt ja bei uns, wir machen praktisch Binnenverdichtung aus halbleeren ganzen Kisten in so Achtel unterteilte Kisten. Wenn du das halt einfach vergleichst, der Mensch entscheidet halt manchmal auch spontan, oh, da kann ich 3 Produkte auf einmal nehmen, also mit einem Griff. Beispiel, ja. Und das kann der Roboter halt nicht. Mhm. Und das sind halt so aus meiner Sicht halt Details, wenn man sich's dann mal anschaut, die schon noch, wo eben wirklich auch performancemäßig ein sehr großer Unterschied ist.
Ja.
Wie siehst du, also du hast vorher gesagt, AI ist da schon relativ weit, aber zum Greifen gehört ja auch viel Vision und in dem Fall Interpretation. Wie siehst du da den, sag ich mal, Status quo und die Entwicklung?
Also ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich den Status quo bei Kamera und AI, den sehe ich schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise menschenähnlich ist. In einer sehr abgespeckten Umgebung kriegt man auf der Ebene schon eine relativ menschenähnliche Performance hin. Allerdings gibt es dort auch noch viele, viele Sachen, die halt gelernt werden müssen. Nicht jeder Artikel ist aktuell greifbar. Nicht jeder Artikel kann auch direkt interpretiert werden als greifbar. Da ist noch eine Menge Teaching dabei, eine Menge Learning dabei. Der Mensch guckt sich halt irgendein Objekt an und hat sofort eine Idee, wie das zu greifen ist, unabhängig davon, wie die Oberflächenstruktur ist, alleine nur vom Sehen her. Mhm. Da ist die Robotik noch nicht so weit, aber mit jedem Tag, der gelernt wird, wird die Robotik halt besser. Das ist der große Unterschied übrigens zum Menschen. Das nennt man, ist auch eins der größten Hauptargumente meiner Meinung nach, warum das ein disruptiver Faktor ist. Das nennt sich kollektives robotisches Lernen. Mhm. Das ist eigentlich auch das, was uns Menschen erfolgreich gemacht hat. Also wir lernen kollektiv. Ne? Ich kann dir etwas sagen und du hast dann etwas gelernt. Allerdings gibt es da einen Prozess dazwischen. Schule ist das gleiche Prinzip. Ne? Ein Lehrer stellt sich da vorne hin, bringt uns was bei und wir lernen damit. Beim Roboter ist das so. Auch das muss passieren. Aber in dem Moment, wo ein Roboter das gelernt hat, haben das alle anderen auch verfügbar. Das bedeutet, die Zeit, die Roboter jetzt immer weiter lernen, das wird den anderen Robotern oder generell dann diesem Konsortium zur Verfügung gestellt. Das ist ein großer, großer Pluspunkt. Das bedeutet im Umkehrschluss, egal wie lange das dauert und wie viel ich da rein investieren muss, dass der Roboter das lernt, das zu greifen, sagen wir mal, um das mal plastisch zu machen, 1 Million muss ich dafür ausgeben, ich zahle das nur einmal. Und danach können das alle. Und zwar auf dem gleichen Niveau.
Das heißt aber eigentlich, wenn du vorher auch gesagt hast, dass man nicht alles in der digitalen Welt lernen kann, auch so ein Roboter nicht, dann müsste ja perspektivisch eigentlich der gewinnen, sag ich mal, wenn alle sich gleichmäßig entwickeln, der Stand heute die meisten Kameras und Roboter im Feld hat.
Das ist genau eine der wichtigsten Thesen an der Stelle. Und man sieht das auch ein Stück weit jetzt schon in den chinesischen Lernfabriken, so nenne ich die jetzt einfach mal, ne? Wenn man einfache Aufgaben mal sich vergegenwärtigt, wie ein T-Shirt falten. Das ist jetzt einfach nur eine Aufgabe, weil ich die mal in einem Video gesehen habe. Da sitzen halt in den chinesischen Fabriken, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiter, Menschen, die halt mehr oder weniger Joysticks in der Hand haben, um dieses Teleoperation Learning halt zu machen. Die machen was vor, wie so ein T-Shirt gefaltet wird und der Roboter macht das nach. Das hört sich erstmal bescheuert irgendwie an, ne? Weil wir sind doch in der digitalen Welt und warum müssen die das so lernen? Die müssen das erstmal so lernen, um diese Bewegung überhaupt erstmal zu können. Wenn die das dann halt gemacht haben, 4.000, 5.000 Mal, ne, mit diesen vielen chinesischen Mitarbeitenden, die da halt irgendwie ihre T-Shirts halt falten, dann können die das ab einem gewissen Zeitpunkt dann halt auch simulieren in der digitalen Welt und können besser werden und was auch immer alles. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man diese 100 Menschen für diesen Task nicht. Dann kommt der nächste Task. Das heißt, in der Phase befinden wir uns jetzt gerade, dass diese Masse halt gelernt werden muss. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie das dann halt beherrschen, braucht man das eben nicht mehr.
Ja, genau. Nee, ich habe gesagt, es gewinnt am Ende der die meisten Augen und Hände eigentlich irgendwo wirklich live im Einsatz hat.
Genau. Um die Brücke jetzt zu schaffen, das machen jetzt momentan 100 chinesische Mitarbeitende und dann 100 Roboter ex aequo und kann dann ausgerollt werden. In Zukunft bedeutet das, um hier die Analogie dann eben auch von einer anderen Branche halt zu bemächtigen, das autonome Fahren. Tesla hat, ich weiß nicht, wie viele Autos, ich sage es einfach mal, 100.000 Autos im Einsatz, die alle Daten sammeln, noch und nöcher. Davon partizipiert am Ende des Tages auch das autonome Fahren. Mhm. Verglichen dazu, die Hersteller, die autonome Fahrzeuge halt anbieten, Stand heute, davon gibt es 100. Also da gibt es eine riesen Diskrepanz über die Daten, die halt gesammelt werden. Und das jetzt rüber transformiert auf den Roboter. Umso mehr Roboter halt trainiert werden, umso mehr Roboter auch im Einsatz sein werden, also da sind wir bei den Skaleneffekten, umso mehr Daten können auch in Zukunft gesammelt werden, um dann auch wiederum trainiert zu werden. Also du hast so eine positive Rückkopplungsschleife, die sich gegenseitig verstärkt.
Und eigentlich ist es doch dann aber eigentlich unabhängig davon, welche Art von Roboter ich im Einsatz habe. Also jetzt mal abstraktes Beispiel. Vielleicht gewinnt dann gar nicht der beste humanoiden Roboterhersteller, sondern am Ende dann doch, weiß ich jetzt nicht, maybe Kuka oder wer auch immer, ja, weil er viele Roboter halt schon im Einsatz hat und dadurch in der physischen Welt schneller und besser lernt. Oder ist das ein falscher Gedanke?
Nee, das ist, wenn man das mal wegnimmt von der humanoiden Robotik, sondern einfach die Anforderung ist jetzt zu greifen. Und das bestärkt jetzt nochmal das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist doch eigentlich jetzt momentan die Aufgabe, dieses Greifen halt menschenähnlich zu machen. Also derjenige, der das als erstes halt löst, ist derjenige, der Gamechanger in dieser ja, robotischen Industrie halt sein wird. Und derjenige, der es auch zur Verfügung stellt, für von mir aus auch andere humanoide Roboterhersteller als Funktion, die jetzt dadurch trainiert worden sind, das ist dann tatsächlich der heilige Gral, wo man auch Value mitschafft und auch dementsprechend halt auch Geld mitverdient. Das ist eigentlich gar nicht der Roboter als solches. Das kann auch in Zukunft auch ein Sechsarm-Roboter sein, der pickt, so wie es heute auch schon viele machen. Nur halt dann vielleicht mit einer anderen Greiftechnik.
In Kombinationen.
Ich bin auch gar nicht so dafür humanoid. Ich mag diesen Begriff gar nicht, weil der immer suggeriert, dass das menschenähnlich sein soll. Da bin ich gar nicht so der Meinung. Ich nenne das auch immer ganz gerne Embodied AI. Und ich kann mir Use Cases auch in 20 Jahren vorstellen, wo ein Sechsachs-Roboter irgendetwas tut. Oder eben ein Roboter auf ein AGV montiert. Oder eben tatsächlich ein menschenähnlicher. Also ja. da bin ich halt offen an der Stelle. Aber richtig ist schon, dass es eigentlich um die Funktion geht, die auszuführen ist und nicht unbedingt ja, ein humanoider Roboter, wo können wir die einsetzen, sondern es muss genau andersrum eigentlich sein.
Mhm. Also da habe ich die gleiche Auffassung. Tatsächlich beim Thema humanoid in der Logistik, da habe ich ja ein bisschen provokant gesagt, ich kaufe sofort einen, der macht dann bei uns die Führungen durch die Logistik. Ja. Aber da muss man auch sagen, dass da fehlt dann vielleicht auch ein bisschen die Leidenschaft beim Vortrag. Also deswegen ist es dafür vielleicht auch nicht die richtige Anforderung. Tatsächlich ist es so, ich tue mir bei dem Thema so schwer, deswegen haben wir ja auch da bei LinkedIn ein bisschen einfach diskutiert, weil es eben irgendwie, finde ich, diese Diskussion um die Humanoiden lenkt eigentlich von den eigentlichen Themen, die heute gelöst werden sollen, ab. Und deswegen bin ich froh, du siehst es ja dann ähnlich, weil wenn wir das lösen können, und ich glaube, das wäre für Deutschland natürlich auch eine tolle Nachricht, weil das die physische Welt, das ist ja schon das, wo wir eigentlich gut sind. Ja. Also in der Produktion, in Firmen, in Logistik und eben das wäre natürlich schon für die Zukunftsfähigkeit von Deutschland schon ein wichtiger Schritt.
Ja. Sehe ich genauso. Ich will noch einen Punkt machen, weil die disruptive Kraft ein wenig nochmal abzurunden an der Stelle. Warum das auch so wichtig ist, darüber nicht nur zu sprechen, zu debattieren, also jetzt nicht nur jetzt in einem Podcast, sondern eben auch in all den Firmen, die damit irgendwie auch arbeiten werden und arbeiten müssen. So ein humanoider Roboter, das ist eine Automatisierungstechnologie, die im Grunde genommen der Theorie nach, und so wird es auch so kommen, ich weiß nur nicht auf der Zeitschiene, ein Massenprodukt sein wird. Ist auch das, was Jensen Huang sagt von Nvidia, auch Elon Musk, jetzt zitiere ich wir beide, ich bin nicht der größte Fan von den beiden, aber die haben eine gewisse Vision schon mal verlauten lassen, die ich auch teile. Ne? Also es ist halt ein Roboter, der in Masse hergestellt werden kann. Ich sage nicht heute, ich sage auch nicht morgen, aber das wird irgendwann mal so sein. Das heißt, du hast eine Automatisierungstechnologie, die irgendwo fremdgefertigt wird, die sofort irgendwo eingesetzt werden kann. Verglichen dazu, hochspezialisierte Systeme sind Projektgeschäft letztlich. Ne? Das sind keine Massenfertigungsprodukte, sondern die werden halt immer speziell customized, speziell hergestellt. Und die wird es auch in Zukunft geben. Das ist nicht das, was ich sage. Das, was ich aber sage, ist, da gibt es eine Analogie zum Solarmodul beispielsweise. Es ist ein kleines Kraftwerk, was in Masse produziert wird und du brauchst den Handwerker, der das auf ein Dach setzt. Verglichen dazu, ein Gaskraftwerk ist halt ein hochspezialisiertes Kraftwerk und wird einmal hergestellt, dauert halt 5, 6, 7 Jahre, wenn ich mal die Baugenehmigung weglasse, bis das Ding halt die Energie liefert, die es halt liefern soll. Das heißt, der Humanoid unterliegt ein Stück weit dem Gesetz der Massenfertigung, der Massenproduktion. Was ich damit meine ist, wenn man das mal weiterdenkt, 80% aller Leger weltweit sind manuell operiert. Ich sage nicht, dass das der große Markt ist, weil viele sind in Ländern, wo halt die Lohnkosten ultra niedrig sind und die haben auch noch nicht das Problem mit dem demografischen Wandel, wie beispielsweise wir in Europa. Und ich habe so viele Gespräche geführt mit Unternehmen, die Automatisierungstechnologie brauchen, sich die aber nicht leisten können, weil sie halt zu Festpreisangeboten halt angeboten werden, ne? Zu 10 Millionen, 15 Millionen. Das sind Unternehmen, die noch nicht lange am Markt existieren, weil sie vor 2 Jahren gestartet sind und durch die Decke gegangen sind und die aber auch diese Probleme haben des demografischen Wandels. Die Frage, die damit einhergeht, was ist der Eintrittspunkt von Automatisierung bei solchen Kunden? Ist es das 10 Millionen Euro Produkt, ne, was man dort einsetzt? Oder ist es vielleicht dann tatsächlich Robotik, die erschwinglicher ist als eben diese 10 Millionen?
Also es kann einen kompletten anderen Markt aufmachen, das glaube ich auch. Und wenn die Anlage nicht jedes Mal neu geplant werden muss oder wenn sie eben halt einfach eingesetzt werden kann, das ist auch ein Vorteil. Das ist ja aus meiner Sicht schon bei auch so einem komplexen Teil wie ein Autostore schon ein Vorteil, weil die Software immer die gleiche ist. Und also das ist auch schon zum ersten Mal nicht alles nur ein Projekt, sondern man kann es schon irgendwie ähnlich abwickeln. Mhm. Also das kann ich verstehen. Tatsächlich, du hast vorher gesagt, die Zeitschiene, wenn du sie nicht vergisst, also ist nicht die Einschätzung. Ja, disruptiv, aber also ich persönlich glaube, vor 10 Jahren wird da gar nichts passieren. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und Meinung, gell? Also das nicht, kann ich nicht, so halt mein Bauchgefühl, weil die Anzahl der Ausnahmen einfach zu groß ist.
Kurze Frage von mir, du meinst 10 Jahre in der Logistik oder meinst du generell?
10 Jahre, dass zu Hause einer bei mir die Spülmaschine einräumt. Okay.
Da gehe ich sogar mit. Ich will, deswegen, gut, dass du mich nochmal dran erinnerst, eine Sache mal darlegen, die auch eine gewisse Herausforderung ist, zumindest für uns in der Logistik. Weil wir haben momentan sehr, sehr viele humanoide Hersteller. Klar, ist ein Hype. Ne? Also ich habe jetzt keine Zahl parat, aber ich weiß, dass einige schon mal manuell gezählt haben. Wir reden da teilweise von weit über 150 humanoide Hersteller. Die meisten davon in China. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr von. Aber es gibt eine Menge. So, auch dieser Markt wird sich irgendwann mal konsolidieren. Das ist so. Könnte nicht einfach so viele Hersteller jetzt gerade in der Forschung halt aktiv sein, sondern irgendwann wird einer aufgekauft und was auch immer alles. Das ist schon mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wo werden die Dinger denn eingesetzt? Ich habe ja gerade schon mal die Unterteilung gemacht, Logistik und in Fabriken. Da sehe ich von den Use Cases her definitiv die Einsatzgebiete. Und nicht unbedingt im privaten Bereich. So, wenn ich jetzt aber an Fabriken halt erstmal denke, das ist immer, und das ist auch eine gewisse Problematik, die wir in der Logistik tagtäglich spüren, das ist wertschöpfende Tätigkeit. Und wir in der Logistik sind immer dabei, so effizient zu sein, damit die Kosten reduziert werden. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Diese wertschöpfende Tätigkeiten, insbesondere wenn ich jetzt auf die einzelnen Branchen gucke, wie beispielsweise eine Automobilherstellung oder Automobilhersteller, jede Tätigkeit, die da getan wird, ist wertschöpfend. Ich mache etwas an dem Produkt Auto, baue da was dran, ne? Also manuell schraub da was dran, was auch immer. Und am Ende des Tages habe ich ein Auto, was ich dann zu x Euro verkaufen kann. Das ist nicht das Prinzip, was wir in der Logistik halt haben. Das führt dazu, die Innovationskraft ist in klassischer Weise bei Automobilherstellern etwas größer als in der Logistik. So, jetzt ist die Frage, wenn diejenigen, welchen sein werden, was sich abzeichnet, wenn man so die Pressemitteilung halt verlauten oder sich vergegenwärtigt. BYD setzt Humanoide ein, Hyundai jetzt mit Boston Dynamics, das sind BMW, Mercedes, das sind alles die klassischen Automobilhersteller. Ne? Ähnliche Entwicklung haben wir übrigens auch bei Schweißrobotik und dergleichen halt gesehen. Da wurden die halt eingesetzt. Dann sind das die Vorreiter dessen, um diese Humanoiden einzusetzen. Und die lernen da ganz beiläufig natürlich auch logistische Tätigkeiten. Das ist eine ganz spannende Frage. Wird die Logistik da jetzt irgendwie rein investieren oder aber scheut sie sich risikoavers, das nicht zu tun? Und wird dann irgendwann mal von den Humanoiden überrollt mit den Funktionalitäten, die auch in der Logistik durchgeführt werden können, weil sie das eben bei Automobilherstellern halt gelernt haben. Das ist eine ganz spannende Frage für uns in der Logistik. Gehen wir da jetzt rein? Werden wir die Roboter dahingehend jetzt trainieren, um logistische Aufgaben zu machen? Scheuen wir uns davor, da rein zu investieren? Und werden wir irgendwann mal überrollt werden, dann eben von diesen Robotern in naher Zukunft, ich sage jetzt mal so in 5 Jahren, dass die halt die Tätigkeiten, die sie dort gelernt haben, eben auch in der Logistik ausführen können?
Okay, das sind dann eigentlich wieder die Handlungsräume oder Gedankenräume, die man aufmacht, um dann entscheiden zu können, was sind die strategischen Entscheidungen. Ja.
Das ist übrigens auch nur ein Gedankengang, ne? Also es ist der ausdebattiert werden muss. Das ist eins von diesen Szenarien und das ist eine schöne Brücke zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Einfach nur den Trend, humanoid zu folgen, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen und die einzelnen Entwicklungen zu betrachten und darüber zu diskutieren, das ist die entscheidende Tätigkeit da. Ja.
Okay, vielleicht nochmal, also was ich also zum Abschluss von dem humanoiden Thema, also ich suche immer noch nach einem guten Hashtag, der beschreibt oder der dann sozusagen, den ich drunter posten kann, wenn so ein Humanoid in die Geschirrspülmaschine fällt, ja, weil er irgendwie, weiß nicht, am Bierglas hängen bleibt oder so, weil ich persönlich glaube sozusagen, das wird der nächste große dann Social-Media-Hype. Mhm. Ja? Also wenn dir da ein guter Hashtag einfällt, freue ich mich, dann können wir den vielleicht versuchen, gemeinsam zu belegen. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich im Bereich Fabriken werden wir das früher sehen als 10 Jahre, aber auch noch später als vielleicht heute gedacht. Wir haben noch zwei Themen, jetzt sind wir schon ganz schön lang drinnen. Mhm. Wir haben einmal sozusagen die auch deine Mission der Nachhaltigkeit mit auch ökonomischem Impact. Wenn das, das würde ich vielleicht gerne mal noch in einem zweiten Podcast besprechen, weil mir ist vorher nochmal die Idee gekommen, wenn wir über das Thema Szenarien und Optimismus sprechen, würde ich gerne, wenn das für dich okay ist, eine so eine AI-Gedanken, der seit einer Woche irgendwie in mir arbeitet, einmal mit dir durchgehen.
Ja, gerne.
Und zwar, also wir arbeiten bei uns mit Objectives und Key Results. Mhm. Also es ist eine Management-Methode, wo du im Endeffekt die Ressourcen halt klar planst. Und dann machst du alle 4 Monate so einen Management-Workshop. Mhm. Und mein IT-Leiter, der Stefan, der hat für uns da so einen OKR-Manager gebaut, so eine Software, mit der wir das halt da alles abwickeln können und unterm Trimester auch alles auf dem Schirm haben. Aber den Workshop selber haben wir in Miro gemacht. Weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, ja.
Genau. So eine kollaborative, Brainstorming-Workshop-Software. Mhm. Und wir mussten dann aber zwischendrin immer praktisch abspringen aus Miro in unseren Manager und wieder zurück, weil wir praktisch da Daten nutzen mussten. Und dann hat der Stefan gesagt, ja, er schaut mal, ob er das kombinieren kann. Mhm. Und dann hat er jetzt in 3 Monaten eigentlich ein neues Miro gebaut, selber entwickelt, auch mit Claude Code Agent, aber halt voll integriert in unseren OKR-Manager, auch mit Funktionen, die es in Miro gar nicht gibt, inklusive Ressourcenplanung und Ähnlichem. Und ich bin wirklich da, also ich habe mich gefreut, aber auf der anderen Seite, ich war regelrecht geschockt, wie gut das funktioniert. Mhm. Und das, seitdem ich unseren neuen OKR-Manager gesehen habe, treibt mich das irgendwie um, weil ich gar nicht mehr eigentlich beurteilen kann, was sind denn die Zukunftsfelder für so eine Firma, wie wir sie jetzt haben. Oder auch für einen Mensch, wie du jetzt dann arbeitest.
Ja.
Das ist ja auch, das wird sich so stark verändern. Und da würde mich jetzt nochmal, wenn du jetzt da auf das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit in dem Bereich eingehst, also wir brauchen jetzt nicht über das Coding sprechen, aber also ich bin wirklich da gesessen und habe mir plötzlich gedacht, oh, was bedeutet das eigentlich für meinen Job, wenn das jetzt so geht? Und was bedeutet denn das für meine Firma? Wie guckst du auf das Thema drauf?
Boah, das ist das ist ein sehr tabuisiertes Thema. Wie ich finde, weil die hohe Disruptionskraft von AI liegt tatsächlich im Mittelmanagement, auch in meiner Rolle tatsächlich sogar. Das heißt nicht, dass meine Rolle obsolet sein wird oder so. Du brauchst immer noch irgendwo eine menschliche Gedankenkraft. Aber vieles von dem kann eine KI oder wird auch eine KI übernehmen können. Also das meine ich auch mit tabuisiert, ne? Weil theoretisch könnte man auf einer Veranstaltung sich da hinstellen und sagen, AI, Freunde, wird euren Job, die hier gerade zuhören, disruptieren und nicht unbedingt die Jobs der im normalen Projektkontext arbeitenden Menschen.
Ja, Blue-Collar oder
die Blue-Collar-Worker,
Fertigung, genau. Wie auch immer. Ja.
Genau, das ist ein sehr tabuisiertes Thema. Ich bin da auch, wenn ich darüber nachdenke, es gibt viele Bereiche, die früher als Dienstleistung angeboten worden sind. Mir fällt immer die Homepage-Programmierung halt ein. Wolltest du eine Homepage haben, dann hast du jemanden für, was weiß ich, 5.000 am Tag oder wie auch immer, damit beauftragen müssen, das zu tun. Und heute lässt sich das relativ gut mit ein paar Parameter in Prompt halt automatisieren. Und diese ganzen Tätigkeiten, die sind von KI heute schon abgedeckt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das ist eine interessante Entwicklung und auch eine, philosophische Betrachtung, wenn es um Kreativität geht. Es gibt eine Form von Kreativität, die kann die KI nicht abbilden. Aber trotzdem gibt es eine Form von Kreativität, da kann die KI sehr gut unterstützen. Ich habe auch gleich ein Beispiel dabei und dann habe ich eine starke These. Wir fangen jetzt mit dem Beispiel an. Design. Ich bin selber Wirtschaftsingenieur, ich bin ein schlechter Ingenieur, würde ich mal fast behaupten, aber ich habe natürlich auch Dinge konstruiert mit den bekannten Tools. Ich habe aber immer nur das verwendet, was ich kannte, soll heißen, von den Materialien her, Stahl, Aluminium, whatever. Mir fehlte die Fantasie und die Kreativität, darüber nachzudenken, was für Werkstoffe gibt es denn da noch? die man einsetzen kann für irgendeine Automatisierungstechnologie beispielsweise. Stichwort Holz, ne? Also wenn es auch um Nachhaltigkeit geht. Muss denn alles irgendwie Plastik sein oder Stahl oder Aluminium oder gibt es da Komponenten, die man auch mit Holz machen kann? Oder andere Werkstoffe, völlig egal, irgendwie was. Und das kann eine KI heute schon inspirativ vorschlagen an Dinge, die man nicht im Kopf hatte. Kann das durchrechnen, macht das wirtschaftlich Sinn, ist da auch die Statik gegeben, was auch immer, und kann noch mit in Verbindung mit einem digitalen Zwilling, kann das durchsimulieren. Und kann dann darüber Vorschläge machen, wie man eine Komponente halt designen kann. Das ist eine Form von Kreativität, die mir zumindest als Ingenieur halt fehlt. Du brauchst immer noch denjenigen, der da drüber guckt und drüber wacht, ne, weil manchmal, ne, Halluzination und KI-Slops und ich weiß nicht, was alles dabei rumkommt, keine Frage. Aber trotzdem ist das eine Form von Kreativität, die ich durchaus begrüßenswert finde, wenn ich das jetzt mal auf meine eigene Historie halt zurückmünde. Dann kann sie auch auf Innovationsebene Antworten geben auf Dinge, die man eventuell mal untersuchen sollte, ob man sie entwickeln soll.
Ja, ja.
Das ist eine disruptive Kraft für meinen Job letztlich, ne? Weil das ist mein Emergenzphänomen, was ich halt biete den Unternehmen.
Ja, und vor allem ist es so, dass es ja ohne Grenzen denkt. Also ohne das Grenzen. Heißt, so wie wir hier sitzen, haben wir halt auch unsere Schranken, wo wir teilweise nicht über den Tellerrand schauen.
Ganz genau.
Und so KI, also das ist ja wirklich schon der einfachste Prompt, denkt da halt weiter. Ja?
Ganz genau. Und kann auch noch über dies, wofür ich KI halt nutze, ist halt meine Gedanken zu strukturieren. Ja? Also das so ein bisschen in die Bahn halt so zu lenken, dass da die Themen voneinander separiert auch betrachtet werden, sodass ich halt nicht in diesem Wust an Informationen halt verloren gehe. Ne? Das ist so ein bisschen meine unterstützende oder die unterstützende Tätigkeit von KI. Und all das führt am Ende des Tages halt dazu, dass da eine hohe Disruption, ich habe jetzt nur zwei Beispiele in kleinen Bereichen genannt, also einmal die Programmierung als solches und das Design, als aber eben auch die Innovationsthemen. Es gibt ja auch viele Innovationstools, die mittlerweile genau das anbieten. Ne? Ja. Fütter mich mit Trends und ich spuck dir halt Innovationsfelder aus. Da sehe ich eine hohe disruptive Kraft. So, jetzt kommt noch die steile These.
Hier wollte ich nämlich auch noch abfragen.
Ich persönlich als Prophet im eigenen Land habe natürlich das Problem, wenn ich Ideen pitche. Nochmal, ich bin kein Erfinder, aber wenn ein Startup zu mir kommt und ich pitche das intern oder irgendein Mitarbeiter hat eine gute Idee, dann muss das in irgendeiner Art und Weise gepitcht werden. Und die Erfolgsquote ist immer super low. Kein Vorwurf, das ist im Innovationsbereich so. Und selbst wenn auch die Argumente teilweise gut sind im Sinne des ROIs oder was auch immer, du musst immer noch eine extra Meile gehen, damit man überhaupt diese Innovation dann halt voranbringen kann. Also es ist nicht so, dass wenn, was so eine 50-50 Entscheidung, in dem Moment, wo du auf 51-49 switcht, geht's los, sondern du musst 60-65% leisten. Wenn man jetzt viele Dinge als Basiswissen in eine KI halt reinwerfen wird, um daraus dann einen Entscheidungsvorschlag abzuleiten, der wirklich dann wissenschaftlich auch auf wissenschaftlichem Fundament halt fußt und dann ein Vorschlag kommt aus der KI, die halt sagt, ja, das macht Sinn, da jetzt rein zu investieren. Also wie sind dann die Entscheidungsprozesse? Weil ich habe das oftmals so als Prophet im eigenen Land, ich nutze dann andere Stimmen, die Botschaft dann transportieren, die ich dann senden wollen würde, als dann eben als Markenbotschafter, als Pitchbotschafter oder was auch immer. Das kann auch eine externe Firma sein, die halt dann sagt, oder das kann auch eine Keynote sein von irgendeinem Externen, der halt sagt, ey, das macht Sinn aus dem und dem Grund. Weil ich als Prophet in dem eigenen Land das Problem habe, dass man mir erstmal per se nicht glaubt. Nochmal kein Vorwurf und das ist auch kein Frust, sondern es geht ja nicht nur mir so. Das ist
normal.
Das ist ganz normal so. Und wenn da eine KI dort reinkommt, also wie sehen denn dann die Entscheidungsprozesse in Zukunft aus?
Ja, und also da ist meine Frage, ob das überhaupt dann ein guter Sidekick wäre für deinen Pitch, eine KI?
Ja.
Oder ist es ein schlechter? Also das ist, also ich persönlich glaube, dass es in sehr vielen Sachen halt einfach die sachlich sinnvolleren Tipps gibt. Aber die Story und die Empathie, die zum Beispiel ein Sidekick, wenn du den einen Vortrag gehört hast und die Story dich da irgendwie gecatcht hat, das kann natürlich für dann irgendwie eine Managemententscheidung vielleicht besser funktionieren als ein vielleicht sehr valider Report. Ja.
Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, das ist also die Disruptionskraft dahinter, die sehe ich tatsächlich bei uns, ne? Und das heißt nicht, dass wir keinen Job mehr haben in absehbarer Zukunft. Das heißt nur, das wird sich radikal erstmal ändern. Das sehe ich auch schon heute. Und es gibt Möglichkeiten, Opportunitäten, auch dort gibt es Handlungsfelder. Da bin ich jetzt von Berufswegen her nicht der Pessimist, sondern glaube halt daran, okay, das wird sich verändern und wir müssen damit hantieren. Und es kann auch unterstützen, wie ich gerade jetzt schon gesagt habe, bei Entscheidungsfindung beispielsweise.
Ja, also ich glaube, mein Gedanke ist, seit ich das gesehen habe, dass ich einfach glaube, dass jeder Job, der an dem Bildschirm wirklich irgendwie passiert, schwerpunktmäßig, also das kann ja dann auch, ein Job ist nur am Bildschirm, der wird brutal disruptiert. Mhm. Also das merke ich auch in meinem Arbeitsalltag schon. Mhm. Also da sind auch CEOs und keine Ahnung, überhaupt nicht davor gefeit, sondern das wird sich echt brutal verändern. Aber das habe ich jetzt letzte Woche zum ersten Mal selber gecheckt. Also
ich will noch einen Punkt noch machen, um das abzuholen, weil ich ein großer Freund bin von Systemdenken. Das Problem aber beim Systemdenken, also das krasse Gegenteil dazu ist der sogenannte wissenschaftliche Reduktionismus. Man guckt sich halt separat eine Sache an und analysiert die und extrapoliert das dann halt in die Zukunft und klammert dann halt die Rückkopplungsschleifen aus und was auch immer alles. Bewusst aufgrund dessen, weil es hochkomplex ist. Weil der menschliche Geist das auch gar nicht verarbeiten kann. KI kann das aber. Ja. Ich kann Muster erkennen in Dinge, die ich nicht sehe als Mensch, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin. Und da kann sie extrem unterstützen, um auch die guten Argumente zu liefern, warum es trotzdem Sinn macht, jetzt da rein zu investieren, obwohl die Investitionskosten heute höher sind. Da sind wir so ein bisschen bei Total Cost of Ownership Betrachtung und all die Themen, die ja auch betriebswirtschaftlich total relevant sind, die man aber aufgrund der Komplexität ausklammert. Weil oftmals, und das ist so, dass die Brücke dann zum Thema auch Nachhaltigkeit, oftmals werden Investitionen nicht nur deswegen gemacht, wegen Risikoaversion, sondern eben auch, weil halt diese systemische Betrachtung da fehlt. Mhm. Und oftmals ist es so, und das bestätigen mir ganz, ganz viele, die in dem Bereich halt rein investieren, ja, die Anfangskosten waren höher. Wir haben es einfach gemacht, auch von mir aus, auch aus idealistischen Gründen oder was auch immer. Aber am Ende des Tages haben wir festgestellt, ey, wir haben so und so viel dadurch an Geld halt gesaved oder was auch
gespart,
immer.
Gespart, ja. Das gehört da auch noch dazu. Also das heißt, ich muss mal mit meiner AI-Thematik gar nicht so negativ sehen. Also ich sehe ja die ganzen Chancen, ja. Mhm. Aber ich sehe jetzt natürlich auch so ein bisschen so die Downside. Und das bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Timo, ich würde gerne tatsächlich im Anschluss nochmal einen Termin planen, wo ich mit dir ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit mich austauschen möchte. Auch gerne nochmal zu deinem Podcast. Das haben wir jetzt heute nicht geschafft. Und ich werde auch dranbleiben an dem Thema Humanoide und habe da ein paar Experten, die ich dazu auch ein bisschen noch befragen will, weil ich es auch selber wirklich besser verstehen will. Deswegen aber trotzdem erstmal vielen Dank für deinen Input.
Ja, bitteschön, danke.
Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback habt, einfach eine E-Mail an max@supplychainhelden.de und wenn ihr auch für eine zweite Folge mit Timo noch ein paar Fragen habt, bitte einfach kurz melden. Danke.